Gut, jetzt müssen wir aber zu 2 übergehen, weil da fängt nämlich das Feature an, das, was, wo auch viele Fragen von Ihnen kamen. Und
das ist die Operation.
Das ist die Operation, das ist dieser Mensch. Und nur eine Menschengeschichte und anhand dieser Geschichte wird ein relativ komplexes Thema dargestellt, nämlich die moderne Fettforschung. Ist schon ein bisschen älter, die Geschichte, aber die eignete sich so gut, den Gegensatz zwischen dem Report und dem Feature darzustellen. So, und hier das Gleiche wieder. Ich behaupte, es gibt keinen Unterschied zwischen Wissenschaftsreportage oder Wissenschaftsfeature und anderen. Es sind die gleichen Muster, die gleichen Regeln, das gleiche Können, journalistische Können. Wir haben nur oft die Schwierigkeit, dass wir mehr Material bewältigen müssen, mehr intellektuelles Verständnis oft einbringen. Es ist natürlich leichter, über Feature über eine schöne Landschaft zu schreiben. Was heißt leichter? Das ist auch eine große Kunst, nur inhaltlich, intellektuell wahrscheinlich nicht so anspruchsvoll, als erstmal 10 Nature-Artikel durchzuwühlen, über die Fettzellen und sich dadurch diese Fremdworte durchzuarbeiten und so weiter und so fort. Also, das nochmal gesagt, das ist meine These und ich glaube, die stimmt, dass wir machen ganz normales journalistisches Handwerk, aber wie ich vorher schon sagte, viel Arbeit, wenig eher bisweilen.
Wo ist bei Geo die Grenze? Also es gibt ja immer eine gewisse Grenze, wo akzeptiert wird, okay, wer das nicht versteht, sorry. Ja. Oder man kann eben ja runtergehen, weil das bei der Tageszeitung, wo ich angefangen habe, hieß es, das muss auch unsere Putzfrau verstehen können. Gibt es da so eine definierte Grenze, was man alles erklärt und was man voraussetzt?
Also die Blätter wie Geo, Spiegelzeit haben eine höhere Grenze als die Putzfrau. Bitte zitieren Sie mich nicht, aber unsere Grenze ist, wenn es der Chefredakteur versteht, der mittlerweile aber schon sehr gebildet ist in Wissenschaftsfragen, nur sagen wir mal als politischer Reporter ehemals und hervorragender Schreiber und Kiesch-Preisträger und so, keine große Affinität zu den Themen hat. Wenn das bei dem flutscht, super. Und oft, das ist dann so oft seine Hauptarbeit, dass er anmerkt, was, wieso, Widerspruch, verstehe ich nicht und so, diese Geschichten. Das ist jetzt mein privates Ding und bei Geo aber ganz gut. Und, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Aber wir haben höhere Schwellen. Es ist leichter. Also wenn man wieder anfangen muss, Atom zu erklären, Ion zu erklären, DNA zu erklären, das zerstört wirklich jeden Text. Wir haben es da ein bisschen leichter. Bei uns, wir wissen, unsere Leser haben sehr häufig Abitur und man muss nicht diese Basisgrundlagen der Wissenschaft nochmal vorführen. So. Und wenn andere Kollegen das lesen, die Bildredaktion, das mache ich übrigens auch, dass ich einer Bildkollegin den Text zu lesen gebe, und wenn die kein Verständnisproblem hat, dann bin ich auch schon sehr zufrieden. Aber wie gesagt, das sind alles sehr gebildete Menschen bei Geo, die da. Aber ich gebe es nicht meiner Mutter so, das würde sie nicht verstehen, ja? Hallo?
Haben Sie eine Faustregel für den Fremdworten und
Fachbegriffen? Eine Faustregel, ja. Also lieber gar keinen, überhaupt nicht. Immer verzichten, immer ein schönes journalistisches Bild finden oder eine Umschreibung. Und wenn, dann mit Anführungsstrichen, das klar ist für den Leser, also hier, das musst du nicht unbedingt jetzt verstehen. Und ganz toll ist es, wenn man die Fremdworte als Stilmittel einsetzt. Dass man also die Komplexität dem Leser vorführt, indem man ihm ein paar Fremdworte dermaßen um die Ohren haut und dann aber ihm signalisiert, das ist jetzt nur, damit du weißt, wie schlimm das ist. Das musst du jetzt gar nicht so wissen. Das macht man eigentlich sehr gerne. In Medizinreportagen wird das auch oft gemacht. Aber man muss nicht immer alles erklären. Oft soll ja auch nur ein innerer Zustand, eine Emotion transportiert werden mit solchen Fremdworten. Aber grundsätzlich gilt natürlich, Sie können nicht irgendwelche lateinischen Fachbegriffe stehen lassen, ohne sie zu erklären. Das ist dann eine ganz große Kunst, auch in dem Halbsatz die Erklärung und so, dass man einfach weiterliest und keiner merkt, dass er was gelernt hat, wieder mal. Dass da die Erklärung schon so schön eingeflochten war. Das ist Übungssache auch. Das kriegt man mit der Zeit dann hin. weil es immer wieder auftritt. So, also dieses Feature, das ist wirklich jetzt eine ganz große Kunst, und da gibt es ein Buch, in dem ich das mal gelesen habe, und zwar die Kunst, den Reißverschluss zuzumachen. Ein Feature lebt von den verschiedenen Ebenen. Teil. Das macht die Reportage auch, aber ein Feature noch viel stärker, und zwar Sachteil und Reportageteil. Oder Menschenteil, emotionalen Teil, Sachteil oder sinnlicher Teil, wissenschaftliche Facts. So diese beiden Ebenen oder diese beiden Aspekte, die müssen kunstvoll verschränkt werden, damit das wirklich wie eine Geschichte aus einem Guss rüberkommt. Und das nenne ich auch die Kunst der Übergänge. Das ist nämlich dramatisch, wenn Sie dann drei Seiten, wie gesagt, Fettforschung, wie die Zellen sind, wie die wirken, und das ist reine molekulare Biologie. Drei Seiten davon irgendwo mitten in die Erzählung eines Menschen platzieren. Oder eine Beobachtung, sinnliche Beobachtung, wie dieser Mensch jetzt geht oder was er macht, ob er weint. Und dann, wie knalle ich da jetzt diese Info rein? Das ist eine ganz große Sache, und da gibt es verschiedene Tricks. Aber das machen wir bei der letzten. Hier, das will ich ja nur oberflächlich kurz mal durchgehen. Was hier interessant ist, ich habe diese Frau und deren Werdegang auch als roten Faden genommen. Also dieser rote Faden ist ganz dramatisch, und dieser innere rote Faden auch, der nicht offensichtlich beschrieben ist, der manchmal in einem Satz steckt. Und so. Und bei dieser Geschichte ist es im Grunde stellvertretend für unsere Gesellschaft, ist es diese Dame: ich ertrinke in einem Ozean von Fett. So, und das ist die Basis unserer Geschichte, und das ist das, oder auch die geheime Botschaft, und wie können wir da damit umgehen, was können wir machen, wie kommen wir aus dieser Misere raus, sowohl die Gesellschaft auch aus jetzt diese arme Dame, die eben bis zum Extrem geht. Um ein Phänomen zu erklären, auch ein wissenschaftliches, gesellschaftliches Phänomen, es ist doch häufig gut, sich ein Extrem zu wehren. Sie ist diejenige, die so weit geht, dass sie operiert wird, die lässt sich den Magen zustanzen, eine furchtbare Vorstellung, wie muss sie leiden. So. Und das darzustellen, dann aber auch positive Aspekte, die Hoffnung. Also die Geschichte fängt ja irgendwann an zu kippen, wo dann die Hoffnung kommt nach der Operation. Und weil nur Leid, eine ganze Geschichte durchziehen, geht nicht. Das ist wieder die Kunst des Wendepunktes. Man muss irgendwann, man bereitet Leid, Leid, Leid vor und die schreckliche Situation. Und irgendwann muss die Geschichte eine andere emotionale Qualität bekommen. Sonst liest man nicht gern weiter. Das macht die Spannung. Das machen wir auch noch genauer bei der kleineren anderen Geschichte. Was ich hier nur noch sagen wollte, also denken Sie an den Reißverschluss, Sachteile mit sinnlichen Teilen, wie auch immer, das können Landschaftsbeschreibungen sein, und plötzlich muss da rein ökologische Katastrophen. Sie sind in einer wunderschönen Landschaft, aber unten brodelt das Gift. So, und dann welches Gift? Das sind furchtbare chemische Namen und da, 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 und da, da. Und das, dieses zu verschränken, das Extrem der Verschränkung ist, dass man das ganz knallhart gegenübersetzt, ohne jeglichen Übergang. Das klappt manchmal bei Geschichten, aber runder und eleganter ist es häufig, wenn man schafft, inhaltlich überhaupt keinen Bruch entstehen zu lassen. Also, die Dame erzählt, was wie es in der Familie war, dass der Vater die gerade in der größten Gunst befindlichen Kinder mit dem besten Stück am Tisch versorgt hat. So, das ist ein psychologisches Phänomen, das gibt es halt sehr häufig, dass Essen eben als Belohnung in Kindern schon so festgesetzt wird, dieses Bild. Und danach, da habe ich mit diesem Zitat oder dieser Erzählung und diesem inneren Bild, da jeder stellt sich den Tisch dann vor und wie der Vater das Essen verteilt und so. Und wenn ein Kind nicht brav war, hat es das schlechteste Stück gekriegt. Dieses innere Bild benutze ich, um dann die Psychologie nachzuschieben. Also, was haben die Psychologen erfahren? Da, 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 da. Noch dazu. Da den sprachlichen Übergang ist dann leichter zu schaffen, weil ich die thematisch natürlich in die Nähe gestellt habe. Ich werde hier nicht psychologisch erzählen, oder was die Frau in ihrer Kindheit jetzt erfahren hat und danach jetzt die genetische Disposition reinsetzen. Also dieser innere Zusammenhang, diese Verschränkung, den wissenschaftlichen Aspekt, den ich beschreiben muss und will, den auf den sinnlichen Element übertragen. Also immer im Menschen die Wissenschaft suchen. Das ist das Allerwichtigste. Also das, ich schreibe nicht hin, nicht nur, dass die Wissenschaft das und das sagt. Nein, ich lasse die Frau das sagen oder zumindest einführen. Und das heißt, Interviews, Stunden. Erstmal wissen, was sagt die Wissenschaft, und dann versuchen, das aus irgendetwas dazu, aus den Protagonisten rauszukriegen. Das heißt, empathisch auf den Menschen zugehen, ein ganz wichtiges Element, und Stunden mit ihnen reden, bis sie sich öffnen können, bis von sich selbst immer was erzählen. Das ist ein sehr guter Trick, dass man selber auch Schwierigkeiten hat, wie fast jeder mit Essen oder was ich, oder wo man auch immer ist. Man findet immer einen Punkt, dass man von sich selbst, dem interviewten, leidenden Menschen, was erzählt und damit klar macht, hey, wir sind Geschwister, ich verstehe viel von dem, was dir passiert. Oder auch ich habe meine Fehler, das signalisiere ich auch. Und also ich will sie nicht vorführen. So, und dann schafft man oft sehr gute Interviews, dass dann solche Dinge rauskommen, die ich eben sinnlich beschreiben will und nicht nur in Wissenschaftsstil und als Report. So, das ist jetzt das, glaube ich.
Eine Frage. Ja? Sie verwenden ein Leitmotiv. Überlegen Sie sich das vorher immer? Also Sie lassen ja das
ja,
Feld leben.
Das
Feld lebt. Also das
genau.
Stricken ja. Sie eigentlich ganz durch.
Genau, stricken ist ein gutes Ding, ja, die einzelnen Maschen, ja. Das habe ich vorher gedacht. Und zwar war das so, mein Chefredakteur hat mich gebeten, was über diese Epidemie der Dicken zu schreiben. Und ich sagte, oh Gott, schon wieder. Überall diese Dicken und Diäten. Und das kotzt mich irgendwie an. Habe ich mir damals so gedacht, will ich gar nicht. Und dachte, wie kann ich drum rumkommen, um die Geschichte. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen oder so ein bisschen oberflächliche Recherche gemacht und dachte, Mensch, was ist hier das verbindende Element? Das Fett. Ich habe noch nie irgendwas über Fett gelesen. So, das war wirklich eine eigene Idee. Wir erzählen nicht die Geschichte der Dicken, sondern wir machen es anders. Wir erzählen das anhand vom Fett. Und nehmen das Fett als eine Substanz. Der Titel lautete dann auch Fett, die Macht einer verkannten Masse. Das ist natürlich genial. Also wir haben quasi die dicken Geschichten und das alles und die Diäten, aber wir haben es mit einem ganz anderen Aufhänger präsentiert, der einfach neu war. Und das hat mir dann mehr Spaß gemacht. Da dachte ich, oh ja, so jetzt, das ist ein ganz neuer Blickwinkel auf die Thematik. Und dann habe ich da weiter recherchiert und dann tat sich viel auf. Und dann bin ich zum Chefredakteur und habe gesagt, also ich habe, die Lust ist begrenzt, jetzt wieder so eine Diäten und Essen und so Geschichte zu machen. Was hältst du denn von dem Fett als Phänomen? Oh, er war ganz begeistert. Also das hat er sofort verstanden, das könnte gut rüberkommen auf dem Titel. Und so wurde die Geschichte plötzlich zum Fett.
Wie sah das Foto dazu aus?
Es war sehr schön, wie bei Geo des Öfteren. Eine sehr dicke, eine Botticelli-Dame im Hintergrund und man sah diese, also hier diese netten Speckfalten und davor natürlich eine ganz schlanke. Also das, aber im Schatten sozusagen, die dicken Speckfalten waren vom Fotografen ins Bild gesetzt, in den Vordergrund geschoben durch Licht und davor war aber so im Dunkeln gehalten, noch ein schlanker Mensch, auch nur dieser Ausschnitt. Also ich glaube bis zur Schulter. So von hinten. Ja, das war sehr schön. Und dann einfach nur Fett und das Licht, wie gesagt, auf diese Speckfalten.
Aber dann noch so ein sehr ästhetisches.
Sehr ästhetisch,
weil Sie verwenden
ja
knallharte Szenen
ja,
zum Teil. Also
ja, klar.
Also bei der OP, als
ja.
Dieses Fett da.
Ja.
Also das.
Das ist schon.
Da habe ich mir teilweise überlegt, was, haben Sie sich da mal über Grenzen Gedanken gemacht oder ist das Ihnen einfach so rausgeflutscht? Weil es ist ja dennoch die Geschichte dieser Frau, die Sie emotional sehr nah bringen. Und dann zu überlegen, wenn die das liest und dieses Fett und das ist natürlich toll gemacht, ja. Aber war das für Sie ein Konflikt?
Nein, überhaupt nicht erstmal, weil das ist die Realität. Und nichts ist so spannend und so interessant wie die Realität. Das Wichtige ist, da keine Abstriche zu machen. Das war so, das war alles verschmiert mit Fett. Es war wirklich für mich ekelhaft und die Ärzte überall, diese Fettspritzer und also es war schon, das ist quasi im Thema, die wühlten im Thema und das muss ich dann als Journalistin ja auch. Und dann aber, ich weiß ja, dass diese Szene habe ich der Dame natürlich auch vorgelegt, das Frappierende ist, die beteiligten Menschen, die so intensiv mit diesem Leid oder so leben, sind oft viel lockerer gehen die damit um, als man glaubt, die sagte, danke, das kommt so rüber und das will ich loswerden, das ist für mich das Schlimmste und ja, so, ganz verrückt.
Sie waren bei der Operation dabei?
Ja, natürlich.
Aber das war die einzige Operation, da waren Sie bei mehreren Operationen?
Nee, ich war noch bei dem, der eine Herr, der da, ich war einen ganzen Tag und die hatten da gerade drei, aber es war dann die dritte habe ich schon nicht mehr ganz gemacht, weil es immer die gleiche. Also ich sagte ja auch Routineeingriff in dem Krankenhaus und so.
Weil das ist ja so scharf, finde ich auch so scharf beobachtet, dass ich, wenn ich mir das vorstellen würde, eher doch wahrscheinlich weggeguckt hätte.
Ja, das ist es.
Als so genau hinzugucken und das dann auch so zu beschreiben.
Also ich stehe dann da, voll vermummt natürlich, jetzt in so einem Saal und Operationssaal und schreibe wie eine Wahnsinnige. Alles, was nur geht, bin ganz nah. Immer den Block und den Bleistift. Also in den Handschuhen, dann ist ja. Und wenn es Mist ist, zum Beispiel steht dann in meinen Notizen, ein Tonband kannst du ja da gar nicht nehmen. Du musst, das ist ja wirklich sinnlich, du musst ja mitschreiben. Und da steht zum Beispiel Fettbrocken am Bauch. Schleim glitscht. Diese ganzen Gefühle, dann dieses Grillparty, also das Zitat von dem Arzt und so. Das ist alles, es ist ganz egal, ich überlege mir überhaupt nicht. Und das ist vielleicht ganz wichtig für Sie, dass bei solchen Reportageszenen, ist das jetzt gut genug? Soll ich das notieren überhaupt? Nichts, es wird alles notiert. Der Stuhl knarzt, der Mann hat einen Schmutzfleck am Schuh. Das würde ich, das meiste, 90% wird verworfen, aber man glaubt gar nicht, was nachher erst klar wird, wovon so eine Szene lebt. Von diesen ganz simplen, idiotischen Details, die man sich nicht bewusst machen kann in so einer schnellen Situation. Weil es geht ja ganz schnell. Also es ist ja nicht, dass dass man Zeit hätte, sich jetzt da zurückzulehnen und sich das bewusst machen kann. Ja? Also das ist wichtig. Ganz großer Trick. Alles mitschreiben. Und jetzt auf die Damen überzukommen. Das war die Kunst des Interviews sozusagen, bei dieser Geschichte auch die Damen. Wo habe ich denn meine?
Hatten Sie wahrscheinlich auch einen Übersetzer mit, oder?
Ja, Englisch, Englisch-Okinawa-Dialekt, ja.
Das macht die Sache dann ja noch anspruchsvoller.
Ja. Aber das ist wirklich auffallend, das sollten Sie nicht vergessen, dieses Mitschreiben. Also man kommt sich blöd vor, man steht da im OP und da geht es manchmal um Leben und Tod und ich stehe da und aber ich gucke dann schon gar nicht aufs Blatt. Man kriegt da eine gute Übung, man schreibt nur so ein paar Stichworte dahin und
so. Ich muss mal nachfragen, bearbeiten Sie das dann erstmal nach? Also ich nehme mal an, so eine Recherche dauert ja manchmal dann Wochen oder gar Monate. Und dann sind ja manche Beobachten liegen ja dann, bevor Sie sich dann tatsächlich in den Computer setzen, es niederschreiben, zwei Wochen her. Setzen Sie sich danach hin und gehen das nochmal durch?
Ja,
oder?
Natürlich. Und zwar zuerst gehe ich es ganz durch und klebe mir bei ganz wichtigen Stellen, von denen ich weiß, beim Lesen merkt man, ob man selber emotional erregt wird. Das ist ganz verrückt. Das ist so ein Trick. Die Notizblöckchen durchgehen und dann, das ist interessant, das muss ich aufschreiben, das ist vielleicht gut zu dem Thema. So kleine Zettelchen, solche Kleber, die bunten. Dann habe ich für jedes Thema eine Farbe. Also zum Beispiel Facts and Figures, ist das und das. Frau Groß. Immer wenn die auftrat in meinem Notizbuch, ist ein besonderer Zettel. Husemann, der Arzt, also hieß der Husemann?
Ja, genau.
Und so weiter. Also damit ich da eine Ordnung schaffe. Und zuerst gehe ich es aber völlig so durch. Nur einfach so gehe einen Kaffee oder mache die Tür zu und gehe dieses Notizblöckchen, das oft ganz schön dick ist und ganz schön vollgeschrieben mit dieser Methode. Ne? Und die Stellen, wo ich selber, man spürt es, man muss in sich reinhören. Man ist der beste Gradmesser für seine eigenen Geschichten. Wo ich selber aufgeregt, übertrieben, aber sagen wir mal, ein bisschen gebannt war und dass die inneren Bilder wieder so kommen von dem Erlebnis, das ist eine gute Szene. Weil dann geht es dem anderen auch so, dem anderen Menschen, so wie es mir gegangen ist. Das ist einfach die banalste Weisheit, um solche sinnlichen Reportageteile herauszufiltern aus dem Wust von Dingen, die man erlebt hat. Und dann, ja, so das jetzt erstmal. Und dann überlegt man sich natürlich, wohin mit denen. Und dann gibt es auch so einen Trick, dass man vielleicht 3 Reportageteile hat bei einer solchen Recherche, um so ein Feature zu schreiben. Bei einer richtigen Reportage müsste man noch mehr haben. Aber 3 starke Teile, die irgendwas erzählen und die einen Einstieg repräsentieren, einen Höhepunkt darstellen. Der Höhepunkt kommt meistens am Anfang des zweiten Drittels der Geschichte, wo entweder was kippt oder eine ganz starke Reportageteil da ist, wo du emotional als Leser ergriffen bist, und eine Szene oder ein sinnliches Erlebnis, das den Schluss repräsentieren kann. Und mit ein bisschen Erfahrung und Übung weiß man das dann schon. Also die stärkste stelle ich schon mal im Ende der Mitte, sozusagen, die stärkste Szene. Das ist auch so ein Trick. Das sind nur so Annäherungen, die ich euch geben kann. Es gibt da kaum Regeln. Aber es hat sich jetzt bei mir bewährt und es kann natürlich auch sehr individuell sein. So, jetzt die 1, 2, wo ich bin ein bisschen durcheinander. Okay. Jetzt zu den Damen. Das wird in der Geo-Redaktion, die ja doch bekannt ist, für als Reportageblatt auch, wird als klassische Reportage gehandelt. Das heißt, dass der Erzählstrang sehr stark ist und dass die sinnliche Heranführung an Personen, an Orte, an Situationen eben im Vordergrund steht. Nicht die Wissenschaft. Beim Feature war die Aufteilung sinnlich, Wissenschaft 50-50, würde ich sagen. Und hier, wenn bei der Reportage, müssen wir noch cleverer mit den Wissenschaftsdaten umgehen und sie noch mehr in den Hintergrund drängen. Da reicht dieses einfache Reißverschlusssystem oft nicht. Wir müssen es noch viel mehr verklausulieren. Viel mehr noch in die sinnlichen Erlebnisse reinbringen. Oder die Wissenschaftszeile selber sehr sinnlich machen. Das heißt, immer wieder mit Bildern arbeiten, immer wieder mit Hard Effects transportieren, sie auf Menschen projizieren, Menschen quasi, die Protagonisten deiner Geschichte quasi zum Statthalter der Wissenschaft auch machen, zum meine Diener, die erzählen nämlich im Grunde diese Menschen, was ich wissenschaftlich loswerden will. Und das ist natürlich Nummer 1 wieder langes Interview. Das und nicht nur eins, sondern einmal morgens, einmal mittags, einmal abends, wenn der Mensch in verschiedenen Bewusstseinszuständen ist oder abends am besten noch mit einem Glas Wein. Das muss man versuchen, so nah ranzukommen. Jetzt bei einem Todkranken geht es natürlich nicht so, aber wenn man die Chance hat, so einen ganzen Tag mindestens mit dem Menschen zu verbringen und dann den auch, bis er ins Bett geht, also bis man sich verabschiedet, oder den bei ihm sein und ihm wirklich versuchen, Menschen an sich rankommen zu lassen. Also die große Kunst der Empathie, nenne ich das auch, ist das, was eine Reportage, aber genauso eine Wissenschaftsreportage ausmacht. Menschen öffnen, sich selber öffnen, damit der Mensch sich öffnet und gemeinsam ein Schritte eines gemeinsamen Weges gehen, so. Dass man wirklich eine Beziehung aufbaut und nicht so normal wie im Alltagsgeschäft gehst du hin und sagst, also wie war das, ja, so, da, und zack, wenn man Glück hat, eine Stunde und dann ist man weg. Also diese, das ist ganz wichtig, das werde ich nochmal sagen, mit dieser Empathiefähigkeit, die muss man sich öffnen. Gerade Menschen mit naturwissenschaftlicher Ausbildung haben das weniger, weil es uns abtrainiert worden ist. Und so geht es den Wissenschaftlern, die wir interviewen. Das staubt beim Reden, das staubt beim Schreiben. Es ist zum Teil wirklich sehr unangenehm, wie wenig lebendig hochintellektuelle Menschen sind, weil sie sich nämlich innerlich durch ihren Beruf völlig auf die Ratio zurückziehen. Also haben wir es oft sehr schwer, Wissenschaftler als roten Faden in der Geschichte zu nehmen, weil die sich oft nicht öffnen wollen, weil sie das peinlich finden. Drum sage ich, wenn Sie die Chance haben, so einen Wissenschaftler zu finden, der das, wo Sie gleich merken, oh, das geht ja ganz toll, der sagt mir auch mal was von seiner Familie oder dass ihm da schlecht ging oder dass er da großen Ehrgeiz hatte, das lässt einen aufhorchen, oh, das könnte mal eine Reportage sein, die an einem Wissenschaftler entlang erzählt wird. Aber sehr häufig geht das nicht, weil von dieser Branche Gefühle tabu sind.
Haben Sie das Gefühl, dass das bei amerikanischen Wissenschaftlern anders ist?
Das ist ein bisschen besser, aber im Grunde so richtig saftig wird es auch nicht. Weil sie Angst vor den Kollegen haben. Also da zieht keiner jetzt sozusagen die Hosen aus.
Ja, das ist vielleicht nur bei denen so, die von sich aus schon aus sich herausgegangen sind.
Genau, so extrovertierte
haben, oder die
Typen.
So ein bisschen populär geworden sind.
Oder sie sind emeritiert. Dann geht es manchmal auch. So ganz alte Herrschaften, die schon die Weisheit des Alters so in sich haben. Ja. Wie diese Damen hier. Also, genau. So, wir können jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen. Ich sage einzelne Aspekte und ihr fragt einfach nochmal, was für euch wichtig ist. Ich fange jetzt mal mit dem Schluss an. Blödsinn. Doch, nee, doch, ist richtig. Ich habe hier nämlich drüber geschrieben beim Einstieg Schluss. Ich habe hier etwas geschafft, was mir dann später große Freude bereitet hat. Das habe ich aber unbewusst geschafft. Das war mir nicht klar. Jetzt erst, weil ich die Geschichte analysiert habe für euch, ist mir das klar geworden, dass ich ein Stilmittel benutze, nämlich dieses Du im Einstieg, ich benutze zwei Dus in der ganzen Geschichte, nämlich einmal, wenn die Damen mich ansprechen, und einmal das mein Du, also mein personifiziertes Du, das ich jetzt gemeint bin. So. Und das ist interessant, weil ich habe es unbewusst am Schluss zusammengefügt. Da sind plötzlich beide vorhanden. Aber dazu kommen wir noch. Ich wollte euch nur jetzt schon darauf aufmerksam machen, dass das ganz spannend ist, dass man manchmal gar nicht weiß, was man schreibt. Und dann erst, ach, höchst interessant, guck dir das an, ja. Das sind sehr feine Dinge, die ja zwischen den Zeilen aber sehr viel transportieren. So, also dieser Einstieg mit dem Du ist ganz klar, da will ich die Nähe zum Leser, also ich will ihn direkt ins Gesicht gucken oder er soll den Damen auch oder sie den Damen ins Gesicht gucken, weil wir alle jünger sind als diese Frauen und man denkt, man geht an so eine, ach die Alten, ah ja, an so eine Geschichte ran, die Alten von Okinawa, naja, also was wird schon sein, man fühlt sich immer gönnerhaft, also man ist immer gönnerhaft, man fühlt sich immer ein wenig überlegen, wenn man uralten Menschen entgegentritt. Vielleicht geht es euch nicht so, also mir geht es auf jeden Fall so. Und bei den Damen, den trat ich das erste Mal gegenüber und die haben mich völlig verunsichert. Die waren weder böse noch aggressiv oder irgendwas oder ablehnend. Die haben mich herzlichst empfangen mit Wohlwollen und haben mir aber gleich gezeigt, wo hier der Meister sitzt. Was willst du, junges Ding, hier eigentlich? Was weißt du schon vom Leben? Aber auf so eine völlig unverkrampfte Art, dass ich wirklich irritiert war und sofort dieses Gönnerhafte abgelegt habe und war eher eine Enkelin, ja, eigentlich auch selbst jetzt in meinem Alter eine Enkelin von diesen Damen. Und das habe ich mir natürlich dann in mein Büchlein, das ja immer da liegt, wo ich auch bin, notiert und dachte, okay, springen wir direkt rein. Das ist wohl mit einer der direktesten Einstiege, die man machen kann, nämlich der erste Moment der Begegnung. Das passiert ja kaum als Einstieg. Oft geht es zum Beispiel, als Peter begann zu reden, fiel der Schuss. Das ist mitten in der Geschichte, aber es ist nicht die erste Begegnung mit Peter oder mit dem Schießenden oder sowas. Hier bin ich dahin gereist und den ersten Moment der Begegnung ausgesucht und vor allem deshalb, weil ich selber da was gespürt habe. Was ich meinte, für alle Leser sei das auch wichtig. Nämlich, dass hier ein anderes Altdaten stattfindet, dass hier ein würdiges schon so ein unmögliches Wort, ein stolzes Altern stattfindet. Ein ganz anderes, wie wir es in unseren Köpfen haben oder wie es uns jetzt auch immer suggeriert wird, wie schrecklich um Pflegeversicherung und so weiter und so fort. Deshalb habe ich diesen Moment gewählt, weil in mir, also dem Du, und ich hoffe damit auch dem Leser, unbewusst klar wird oder halbbewusst, oh, die sind interessant, die Damen. Ne, da ist was anderes, ja?
Dieses Du ist ja eigentlich ein Ich
genau,
bei Ihnen.
Ja.
Jetzt scheuen ja Reporter nicht so sehr wie das Ich in der Reportage.
Ja.
War Ihnen von vornherein klar, ich bringe mich rein, sowohl hier als
nein.
auch in dem Altenheim?
Nein.
Oder dieses Du war unbewusst?
Das war mir nicht klar. Ich mache ganz selten Ich, aber manchmal schon. Und manchmal sogar mitten in der Reportage. Und zwar dann, wenn ich nötig bin, um was zu erklären. Und zwar habe ich die Übertragung und Gegenübertragung in der Psychoanalyse, das Konzept von Freud, dass eben Gefühle übertragen werden und wieder gegenübertragen und so weiter und so fort. Und das habe ich früher nie so richtig verstanden. Das ist schon einige Jahre her. Und war in der Kinderpsychiatrie und habe dort mit kleinen Mädchen 3 Wochen lang gelebt, die in einer geschlossenen Anstalt waren. Also Missbrauch und so weiter meistens, dass die Kinderseelen so an den Rand gebracht haben. Und dann bin ich mit diesen Mädchen schwimmen gegangen, nur mit 3 von ihnen. Die eine war 5 und 2 waren 6. Also wirklich kleine Mädchen. Und wir waren im Schwimmbecken. Und am Anfang bei dieser Geschichte hatte ich immer den Eindruck, das ist ja entsetzlich, die halten hier kleine Kinder in der geschlossenen Psychiatrie, die sind noch völlig gesund. Man merkt nämlich kaum etwas. Ne? Und in diesem Schwimmbecken, sich dann mit den Plansche und es wird so sehr lebendig und wir lachen viel. Plötzlich kippte die Situation und es wurde so bedrohlich für mich, dass ich also nach Luft schnappte und zum Rand mich befreien wollte. Ihr glaubt es gar nicht. Ein Mädchen sprang mir auf den Rücken und rieb ihre kleine Scham so an mir, so diese missbrauchte. Die andere schwerst misshandelte, hat mich dermaßen von hinten gepackt und mir die Luft abgedreht. Ihr glaubt es. Und alle so auf mich gestürzt. Spiel. Aber plötzlich war das Spiel nicht mehr Spiel. Es war zutiefst bedrohlich für mich. Ich hatte das Gefühl, ich muss die schlagen. Ich muss mich wehren. Ich muss die weghauen. Kleine, zierliche, wirklich süße Mädchen. So, und dieses, ihre Gefühle, ihre gesamte Geschichte, ihre Traumen, das haben die geschafft, mir in diesem Moment so klar zu machen an meinem eigenen Sein, an meinem eigenen Fühlen. Und das ist die Übertragung und die Gegenübertragung dann, weil ich wollte sie schlagen, ich wollte nämlich wieder das Gleiche tun, was man mit ihnen gemacht hat. Versteht ihr? Also man provoziert das, worunter man leidet. Und so, dieses Phänomen. Und dann habe ich mitten in der Geschichte angefangen, wie im Schwimmbad. Wir spielen zusammen, ich bin mit den Mädchen da und da. Und es ist vielleicht 2 Blatt, wird diese Geschichte beschrieben. Und drunter steht Übertragung gegenüber, bin ich wieder in den normalen Stil reingekommen.